Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen dir alle, die vielleicht gemütlich auf dem Sofa, auf der Terrasse oder im Kleiderschrank sitzen. Zu Konvers. Wir haben heute eine Folge, die ganz turbulent angefangen hat mit Technik einrichten etc. Aber jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht und freuen uns auf eine schöne halbe Stunde mit euch.
Genau, also gemütlich gemacht hat sich echt der Stefan auf seinem Stuhl. Die Technik funktioniert natürlich echt wieder auch, oder? Und es ist jetzt schon ein paar Mal gewesen, meine funktioniert nicht. Und darum sitze ich im Kleiderschrank rein und hoffe.
How becomes a Klischee?
Genau, aber am Kleiderschrank in der Hoffnung, dass meine Tonspur nicht allzu fest hält. Das habe ich mal als Tipp mitbekommen. Dann können wir in der Nähe von einem Kleiderschrank oder im besten in den Kleiderschrank rein. Aber ich habe nicht so einen begehbaren Kleiderschrank, wo ich das
machen könnte. Noch nicht, Sibyl, noch nicht.
Aber ich sitze jetzt am Kleiderschrank und falls meine Tonspur irgendwie nicht gut ist, bitte ich das zu verzeihen. Das ist leider ein technisches Problem, das wir hoffentlich auf das nächste Mal wieder behoben haben.
Ja, super. Hey, und danke vielmals für die tollen Reaktionen, die ihr uns geschickt habt. Ganz viele von euch haben den Generationentest auch noch gemacht. Und es war mega interessant gewesen, zu merken, dass einige, die so zu der Generation wo quasi so Kinder sind von den Babyboomer, die haben plötzlich gemerkt, sie zählen nach dem Generationentest zu der Generation Z. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber ich habe nachher auch überlegt, dass die Antworten ziemlich nah beieinander liegen, was so grundsätzliche Wertvorstellungen angeht. Das ist noch interessant gefunden. Und es hat einfach auch Spass gemacht, so viel von euch zu hören. Merci.
Ja, merci vielmals für die Reaktionen, die auf Instagram gekommen sind. Ich habe es dann irgendwann müssen schliessen, weil der Podcast schon ein bisschen weiter weg war und die Leute wie nicht mehr den Bezug hatten, warum ich jetzt das poste. Aber vielen, vielen Dank. Und es hat mich ungeheuer gefreut, dass wir sogar eine Rückmeldung auf Instagram von der sogenannten stillen Generation, also vor 1945, hatten. Wow. Da ein Shoutout an Bruno, wenn er uns hört. Vielen, vielen Dank.
Bruno.
Falls du der stillen Generation gehören, auch dich gemeldet hast auf Instagram. Und ich habe es schon noch spannend gefunden, wie ich habe ja dich gefragt, wie das Verhältnis zu der Arbeit ist, dass sich dort also schon vieles erfüllt hat, was man so den Generationen zurechnet in ihrem Verhältnis zu der Arbeit. Das hat sich dort also schon ein bisschen erfüllt, dass da schon ein Unterschied ist, zum Beispiel zwischen den Babyboomer und der Generation Z.
Ja, wir haben auch im Bekanntenkreis daheim über das geschwätzt und haben dort mit jemandem geredet, der nochmal deutlich jünger ist als mir, Sibyl. Und die Person hat tatsächlich so das Muster gezeigt, dass es ihr ganz wichtig ist, so zwischen Freizeit und Berufsleben und so zu unterscheiden.
Eben, das ist jetzt wieder die Gegenbewegung, die es gibt zu meiner Generation. Wir haben herausgefunden, dass wir nicht die gleichen sind. Wo jede Verschmelzung viel stärker ist zwischen Freizeit und Arbeit. Mhm. Und jetzt die neue Generation Z. Noch mal gespannt, wie es dann die Alpha wird, die wieder sagt, nein, wir wollen die Training wieder. Stefan, wir haben aber noch eine Reaktion offen vom vorletzten Mal.
Vom vorletzten Mal?
Ja, also eine Reaktion auf unsere vorletzte Folge, wo uns jemand geschrieben hat, vielen Dank Niki, an dieser Stelle, wir sollen doch einmal reden über Männerbilder. Und zwar hat sie es aufgehängt an dem Begriff Weichei. Oh. Immer so heute der Begriff Weichei doch immer noch vielleicht auch ein bisschen unreflektiert gebraucht und was da damit eigentlich zusammenhängt. Und Stefan, ich finde das eigentlich spannend.
Ich finde das eigentlich auch spannend, aber ich habe so etwas Lustiges vorbereitet für uns, weil ich eigentlich heute die grossen drei sinnlosesten Anschaffungen machen, die wir uns je geleistet haben. Und ich dachte, du hast da sicher auch etwas zu erzählen. Vielleicht teilen wir es einfach auf, machen wir zuerst über Weicheier und andere Männer. Und dann die drei grossen sinnlosen Anschaffungen. So wenn wir so machen.
Das ist sehr gut. Ja, Stefan, bist denn du ein Weichei?
Nein, das ist jetzt wirklich so etwas, das möchte ich auf gar keinen Fall sein. Aber ich glaube, es wäre noch spannend, mal darüber zu reden, was das denn jemand zu einem Weichei macht. Weil vielleicht verstehen gar nicht alle das Gleiche unter dem. Also so unter einem Weichei würde ich jetzt zum Beispiel jemanden verstehen, der so beim kleinsten Widerstand aufgeht, nicht zu seinen Zielen steht, keine Prinzipien hat, nicht verlässlich ist, irgendwie wahnsinnig wehleidig ist, wenn es um Kritik geht oder solche Sachen. Und das sind natürlich alles Sachen, die ich nicht möchte sein. Mhm. Und wenn ich aber an mir merke, dass ich so etwas habe, dann nervt es mich mega.
Gut, aber das sind ja, so wie du es jetzt das geschildert hast, ich denke, da würde man in vielerlei Hinsicht sagen, ja, das, oder in vielen Punkten, die du jetzt genannt hast, sagen, ja, das möchte ich jetzt auch nicht sein. Das finde ich einfach auch für das Umfeld nicht so sympathische Verhaltenszüge. Mit Weichheit, denke ich, im Volksmund versteht man einen Mann, der ein bisschen näher am Wasser bauen ist, zum Beispiel. Oder?
Okay.
Oder? Also das ist, wo, also ganz blöd gesagt, ein Mann, der Gefühl zeigt. Ein Mann, der sich berühren lässt. Ein Mann, der in Situationen, wo schwierig sind, aus was für Gründen auch immer, das hat zeigt. Und ich glaube, das ist vor allem etwas, was man mit Weichei verbindet. Es ist ja spannend, dass es den Begriff Weichei eigentlich für Frauen nicht gibt. Also ich habe den zumindest sehr selten gehört in Bezug auf eine Frau. Das ist auch noch ein Weichei.
Nein, ich kenne das eher, dass das Frauen über sich selber sagen, zum Beispiel, wenn man irgendwie geht joggen oder wandern oder so, und jemand mag nicht mehr, dass sie dann von sich sagen, ja, ich bin halt ein kleines Weichei. Aber immer irgendwie so augenzwinkend. Okay. Man wirft nicht an einer Frau vor, dass sie ein Weichei ist. Weißt du, so meine ich.
Genau, das will ich auch sagen. Also, und wenn, ist es wahrscheinlich wirklich eine Selbstbezeichnung. Also,
ja, voll.
Was ich, wie du es jetzt gerade geschildert hast, ich bin halt ein bisschen ein Weichei. Oder so.
Ja, 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 ja.
Weißt du, was mir da auch in den Sinn gekommen ist? Kannst du dich an die Arena erinnern?
Ich weiss genau, was du meinst.
Ich gebe mir 50 Frauenstimmrecht oder so. Und dann ist doch der Mannenbeauftragte Markus
Teunert.
Teunert, genau.
Von Männer.ch.
Männer.ch, jemand, den ich immer sehr schätze in den Diskurs, den er teilnimmt. Einfach, ich finde, er hat eine sehr reflektierte Perspektive und auch eine grosse Expertise, was Frauenfragen anbelangt. Und ihm ist ja dort vorgeworfen worden von einer Politikerin von der SVP, glaube ich, er sei also schon als Rechtsweiche.
Ja, ich bin nicht sicher, ob sie Weiche gesagt hat, aber auf jeden Fall hat sie auf sein Statement so reagiert, dass sie klar zu erkennen hat, dass sie ihn nicht als vollen Mann nimmt. Ich habe das mega absurd gefunden und bin auch ein bisschen froh für Markus Teunert, weil er, also mindestens nach meinem Empfinden, ein wahnsinnig maskuliner Mann ist. Also weißt du, nach allem, was man so Männern zuschreibt. Also er ist so ein Typ, der irgendwie so aussieht, als könnte er auch mit der Harley dorthin gefahren sein. Ist er natürlich nicht. Und so, aber er ist jetzt nicht jemand, der das Gefühl hat, oh, der geht jetzt gerade um, wenn jemand so etwas sagt. Aber das, was dort passiert ist in dieser Arena, finde ich mega typisch für einen Umgang mit Männern, die eine andere Meinung haben als andere Männer oder Frauen und sich dort ihnen verletzlich geben. Also ich glaube, es gibt so in der Gesellschaft im Moment zwei Muster. Bei Frauen, das kennt man schon lange, oder? Da gibt's so das Silencing, dass man so quasi wie sagt, oh, das Mädchen regt sich wieder auf, ui, ist ein bisschen hysterisch, weißt du, so die Art.
Also, das Mädchen bewusst jemanden klein machen, indem das
nicht
als Frau bezeichnet, sondern als Mädchen.
Dass man sie nicht ernst nimmt, oder? Dass man sie quasi verkindlicht und sagt, die hat ihre Emotionen nicht im Griff. Sie ist nicht Herr über sich selber, so blöd, wie das jetzt tönt, oder? Und bei Männern habe ich wirklich das Gefühl, das ist so immer noch die Strategie, dass man ihnen Männlichkeit abspricht. Also, dass man quasi nicht sagt, das ist falsch, was du sagst, sondern dass man einfach sagt, ja, hey, bist du eigentlich noch ein Mann? Also, verstehst du dich eigentlich überhaupt noch als Mann? Es gibt ja übrigens in der Theologiegeschichte so den witzigen Fall, wo der Karl Barth über Schleiermacher geschwätzt. Muss man gar nicht kennen. Aber es ist einfach, der eine hat irgendwie so, vielleicht etwa 100 Jahre früher gelebt und hat sich sehr am Schöngeistigen hingegeben, ist ganz ein wichtiger Theologe in der Romantik. Und der Karl Barth später über ihn hat gesagt, die Frage ist, ob sich der Schleiermacher überhaupt noch als Mann hat können verstehen. Und das ist so etwas ganz Typisches, was sich bis heute voll durchzieht, würde ich sagen.
Aber ist nicht auch so, oder zeigt das nicht auch, dass wir einfach eine lange Tradition von einem sehr, sehr fragwürdigen oder wie man heute auch sagt, toxischen Männlichkeitsbild haben, wo auch gerade für die Männer eigentlich sehr verletzend ist. Also Männer müssen immer noch, wenn man teilweise so ein bisschen in den Diskussionen schaut, irgendwo, sie müssen stark sein, übrigens auch körperlich stark sein, sie müssen gross sein, oder? Das ist so, sind so die körperlichen Merkmale, die man würde vielleicht einem Mann zuschreiben, also Muskeln, zumindest Masse, Größe, Bartwuchs in gewissen Kreisen sicher. Das sind so körperlich-männliche Attribute und so das, wo man sagt, das macht einen rechten Mann aus. Verstehe mich richtig, wir kommen sehr davon weg, ja. Gott sei Dank. Aber ich glaube, das ist doch auch noch tiefer verankert, dass man manchmal meint, das sind die sich durchsetzen können, die dominant sind, die eben möglichst nicht Gefühl ausser die Wut. Wut ist durchaus ein berechtigtes Gefühl, das Männer dürfen zeigen. Frauen dort eher weniger. Dort ist es dann Hysterie, oder? Wenn sie wütig sind.
Genau.
Aber Männer, dass Männer sich verletzlich zeigen, in dem Sinn, dass sie sagen, das macht mich traurig oder das bringt mich in eine Situation, wo ich gar nicht weiss, was ich eigentlich machen sollte, das ist irgendetwas, was immer noch tief in den Köpfen ist. Und es hat mir mal ein Konfirmand, und das ist noch nicht lange her, gesagt, wo wir so über die Bilder geredet haben, übrigens auf den Wunsch von der Konfirmandinnen, dass wir das machen, darüber geredet haben, hat er gesagt, es ist schon unfair, ihr müsst mal schauen, wenn wir auf dem Fußballplatz umgekehrt sind als Kind, als Buben, hat kein Mensch sich um das gekümmert. Man hat einfach gesagt, steh wieder auf. Sowohl die mit einem Fußball gespielt haben, wie auch die am Rand, die zugeschaut haben, sprich auch die Eltern, haben gefunden, steh wieder auf. Ja. Wenn ein Mädchen umgekehrt ist, sind alle sofort dort angerannt, also sowohl Mitspielerinnen wie auch teilweise von zugeschaut haben.
Das ganze Care-Team ist eingerückt.
Ja, komm, ich helfe dir auf. Und das ist schon, also, das hat mich dann sehr ins Nachdenken gebracht. Wir versuchen ja heute, Gott sei Dank, unsere Kinder geschlechtsunabhängig zu ziehen. Ich meine, in dem Sinn, dass ein Mädchen mit Auto darf spielen und ein Bub mit Baby darf spielen. Ob sie es dann machen, übrigens, wäre auch noch eine interessante Frage. Ja. Es gibt so wie Mechanismen, die ganz tief in unserem Verhalten drin sind, und das hat mich dort drauf gebracht. Und ich meine, was macht das mit einem Bub, wenn er immer erfährt, ich meine, dem tut es doch ganz genau gleich weh wie dem Mädchen, wenn es umgeht. Ganz genau gleich.
Nehme ich an, ja.
Wir haben alle ein persönliches Schmerzempfinden, aber das ist in meinen Augen, hat das nicht sehr viel mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Und ihm wird signalisiert, hör mal, also das spielt jetzt nicht so eine Rolle, du bist ein Bub, wenn es dir wehtut, du musst da nicht darum kümmern, wenn es an einem Mädchen wehtut.
So quasi Schlucks runter, oder?
Schlucks, also es ist auch irgendwie nicht so bemerkenswert.
Wobei, weißt, ich kann mich erinnern, schon als ich ein Kind war, vor, also sagen wir etwa 30 Jahren, ist der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, problematisiert worden. Also der war nicht mehr hip gewesen. Und zwar nicht wegen dem Wort Indianer, sondern wegen der Geschlechterrollenzuschreibung. Und man hat dann schon gesagt, man darf sagen, wenn die etwas traurig macht, darf sagen, wenn etwas weh macht und so. Dort glaube ich aber auch, dass ich einfach ein ziemlich lässiges Umfeld hatte. Ich glaube nicht, dass das völlig normal ist. So. Und nachher später, wenn man so in einem Sportverein ist oder so, dann sind das natürlich Sachen gewesen, die überhaupt nicht geschätzt worden sind. Also ich habe Handball gespielt und dort, ist irgendwie einfach so gewesen, mach ein Tape drüber und mach weiter, oder? Also wirklich so die Art, oder? Aber ich glaube, du hast wie zwei Sachen angesprochen, wo ich mindestens ein bisschen unterscheiden würde. Das eine ist so das Bild, was gilt als männlich oder auch was gilt als attraktiv bei Männern. Würde ich sagen, es hat wahrscheinlich schon tatsächlich auch einfach einen empirischen Anhalt. Also wenn man jetzt sich vorstellen würde, man würde in den Film, also die Verfilmung von 50 Shades of Grey, nachher spielen mit dem Danny DeVito, dann wäre das wahrscheinlich einfach irgendwie eher ein ziemlich gruseliger Film. Also das würde irgendwie nicht ganz klappen, oder? Ja.
Es ist jetzt interessant, dass du das sagst. Ich habe jetzt gerade sehr müssen lachen. Übrigens bei 50 Shades of Grey, da ist etwas ganz Spannendes passiert, wo das verfilmt worden ist. Übrigens, das ist wirklich ein absoluter Schundroman. Der Film ist noch schundiger als der Roman, obwohl es gar nicht möglich ist. Aber trotzdem habe ich ihn natürlich geschaut, genauso wie ich auch quer den ersten Band gelesen habe, nur schon, um mitreden zu können. Und dort ist ja sehr kritisiert worden, dass der Christian heisst er, glaube ich, Christian Grey, viel zu wenig männlich ist im Film.
Ja, das stimmt, das also, stimmt.
Der ist ja dunkelblond, wenn ich ihn richtig im Kopf habe. Der ist zwar schon muskulös, aber man hebt sich dort, anscheinend haben die Leserinnen sich einen Südländer vorgestellt. Südländer auch, oder? Da sind ja die problematischen Bilder irgendwie noch maskuliner gelten als Nordländer.
Und so ein Javier Bardem, oder?
Ja, also er hat irgendwie viel archaischer in seinem Aussehen. Ja. Was auch immer das jetzt genau heisst. Aber dort ist auch spannend. Also auch der, der es genommen haben, ist noch zu wenig männlich gewesen. Genau. Aber eben, das sind doch so problematische Kriterien, auch vom Äußerlichen her. Klar, du hast sicher recht, es gibt auf jeden Fall wahrscheinlich empirische Belege, welche Männer rein vom Äußerlichen her Frauen zum Beispiel auch als attraktiv finden. Mhm. Das gibt es wirklich, auch wenn wir wissen, dass die Attraktivität ja dann sich vor allem definiert in der konkreten Begegnung und in dem, was dann passiert und im Sein miteinander und ob das matcht oder nicht.
Ja.
Und das Äußerliche wirklich eins von sehr vielen Kriterien ist. Aber ich denke schon, genauso wie es verschiedene Frauen auch gibt. Also wenn wir fragen, welche Frauen sie attraktiv finden, da gibt es wahrscheinlich auch irgendwo einen Typ Frau, der wahrscheinlich am meisten attraktiv gefunden würde werden und sehr wahrscheinlich sind das sogar noch irgendwelche, ich weiß nicht, biologische Kriterien von Fruchtbarkeit und so, die tief in uns drin sind.
Mhm. Was ich das Problematische finde an dem, ist gar nicht das, dass es de facto so ist, dass viele Männer gewisse Frauen attraktiv finden und viele Frauen gewisse Männer attraktiv finden. Was ich das Schwierige daran finde, ist, dass man den Konnex macht, dass man quasi sagt, sexuelle Attraktivität steht per se für das, was weiblich ist oder für das, was männlich ist. Also, weil ich finde, man könnte sich Menschen in viel mehr Facetten denken als nur von ihrem Paarungsverhalten her. Und dort könnte ganz, ganz viel anders als weiblich gelten oder als männlich gelten, als nur das, was man jetzt sexuell anziehend findet. Und was man sexuell anziehend findet, unterliegt ja auch immer einem rechten Bandel. Also das ist ja, das ist nicht etwas, was irgendwie in allen Kulturen für immer gleich ist gesehen oder so. Was ich auch nicht jetzt irgendwie so das Killer-Kriterium finden, sondern ich glaube, wir müssten wie das ganze Bild von dem, was ist ein Mann, stärker lösen von dem Biologischen, weißt, was quasi eine Ausgangsbedingung ist, und uns fragen kulturell, was bedeutet das in dieser Gesellschaft, ein Mann zu sein?
Genau. Das würde ich auch sagen. Es gibt ja unterschiedliche Kriterien. Es gibt eben das Biologische, wann bin ich biologischer Mann, wann bin ich biologische Frau. Dann gibt es die sozialen Bilder, also was schaut man gesellschaftlich als männlich und was weiblich an. Und dann gibt es vielleicht noch so wie eine dritte Ebene, wo man dann wirklich sagt, dass das, oder wie soll ich sagen, die schwebt nochmal wie drüber, so männlich, weißt, Attribut von Männlichkeit. Mhm. Das ist vielleicht wie nochmal fast eine andere Ebene. Und spannend daran finde ich übrigens, glaube, wenn man weltweit anschaut, gibt es seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, findet eine Feminisierung statt. Und das heisst nicht, dass wir mehr Frauen werden. Unser ehemaliger Präsident vom damals noch SEK hat ja mal die Feminisierung von der Kirche beklagt und hat damit aber gemeint, es habe immer mehr Pfarrerinnen. Da kommen doch Männer nicht mehr Kirche. Er hat dort nicht begriffen, was Feminisierung bedeutet. Feminisierung heisst, dass Gesellschaft immer mehr sogenannte feminine Werte hochhalten. Mhm. Und sogenannte maskuline Werte, und nochmal, das hat nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun, sondern das sind gesellschaftliche, kulturelle Konstrukte, dass die eher abnehmen. Und spannend ist auch, dass in befriedeten Nationen, also Nationen, die nicht mehr sich im Krieg befinden, die Feminisierung sehr stark ist und Nationen, die noch im Krieg sind, die noch kriegerische Auseinandersetzungen haben, die Feminisierung eher weniger stark ist. Und ich glaube schon auch, das Militär, die kriegerischen Auseinandersetzungen haben ganz viel Schlimmes für Männer und Frauen gebracht, respektive für Männerbilder und Frauenbilder. Oder? Ich meine, in Krieg hat man, und das hat ja eigentlich nie wirklich Sinn gemacht, hat man die Männer geschickt. Also die Menschen, die biologisch Männer sind. Und sind wir mal ehrlich, ein Heer zusammenstellen wäre sehr viel besser. Man würde einfach die Stärksten nehmen, die Kampfeslustigsten, vielleicht auch die Mutigsten.
Ja, schau mal Mulan, oder? Das ist genau.
Und natürlich auch, selbstverständlich braucht es immer auch solche, die entsprechend strategisch denken und so weiter. Eigentlich hätte man diese Menschen müssen in den Krieg schicken. Das jetzt gerade, wenn es um die körperliche Stärke geht, da sicher die Männer in der Überzahl oder in der Mehrheit gewesen wäre, ist klar. Aber sind wir ehrlich, es gibt auch sehr viele Frauen, die körperlich stärker sind. Als Männer. Das hat man aber nicht können machen, weil die Frauen hat man einfach schlichtweg nicht können entbehren, sonst wäre der Fortbestand ein bisschen schwierig gewesen, von der Menschheit. Also hat man die Männer dort angeschickt. Und bis auf wenige Exponenten hat wohl niemand Lust, in den Krieg zu ziehen und andere umzubringen. Also hast du müssen ein Menschenbild oder eben in dem Fall ein Männerbild kreieren, wo Krieger sind. Das heisst, du hast ihnen müssen Empathie abtrainieren, du hast ihnen müssen, Dominanz antrainieren, du hast sie müssen eben gefühlskalt machen und das ist, glaube ich, etwas, was sehr tief heute noch nachwirkt. Also, dass Männer lange Zeit einfach die gewesen sind, die in den Krieg gezogen sind und entsprechend hat man sie auch erzogen.
Ja, also finde ich sehr plausibel. Ich glaube auch, dass dahinter irgendwie ein Bild steht von einer Welt oder von einer Gesellschaft, wo es immer darum geht, zu dominieren und sich durchzusetzen. Und der Krieg ist wahrscheinlich eine Art von dieser Durchsetzung, von dieser Rivalität, das auszutragen, ganz furchtbar. Ich glaube aber auch, dass wir immer noch in der Geschäftswelt zum Teil solche, wie will man das sagen, wie Fossilien haben von dem Ganzen, oder? Also man so wie das Gefühl hat, so das dominante Alpha-Männchen regelt den Betrieb. De facto, also jetzt rein empirisch, weiss man ja, dass es fast nichts Schädliches gibt als das für den Erfolg von einem Team. Dass es viel, viel besser ist, wenn du grosse Diversität hast, die Mechanismen überlegst, dass man die Stillen auch hört, wie das Kreativität zum Zug kommt etc. Aber so Koksnase mit trainierten Bizeps-Oberarm ist meistens nicht unbedingt der wirklich gute Entscheidungsträger, oder?
Ja, und spannend ist ja da, dass Männer, und das wäre jetzt auch wieder, müssen wir jetzt wieder herleiten, ist das tatsächlich eine biologische Komponente, die da spielt? Das ist etwas, was man heute teilweise fast nicht mehr sagen darf, dass es auch noch biologische Unterschiede gibt. Ich glaube, ich wäre auch skeptisch, das grundsätzlich einfach vom Tisch zu wissen. Ich verstehe, warum man das will, möglichst nicht mehr thematisieren, weil mit dem ganz viel Schlimmes passiert ist und ganz viel Schlimmes rechtfertigt wurde. Ich glaube aber, ganz aus der Diskussion darf es nicht verschwinden. Aber interessant ist, dass Männer, wenn man Studien anschaut, sich sehr viel mehr als Frauen hingezogen fühlen zu, oder es spielt für sie eine grosse Rolle, Hierarchie und Loyalität. Also sie haben gerne klare Strukturen, sie wissen gerne, wer ihr Anführer ist. Sie sind in dem Sinn hierarchiegläubiger, autoritätsgläubiger, als das Frauen sind. Frauen haben nicht so einen Respekt vor Autoritäten, wie Männer das haben. Und ein Gedanke, den es auch viel mehr bei den Männern gibt, ist die Frage von, ich muss loyal sein. Ich muss loyal sein mit meinen Brüdern. Und ich definiere mich auch via Ausschluss von anderen. Also wir als Gruppe, für unsere Identität ist wichtig, dass wir eben andere ausschliessen. Das macht etwas mit unserer Identität. Und auch da ist ja in den Untersuchungen sind Frauen eher inklusiv. Sind eher Leute mit einbeziehen, haben weniger Lust auf so klar abtrennte eben Brüdervereine oder wie man das nennen. Das ist schon interessant. Ich glaube aber auch, dass das stark, stark kulturell gewachsen ist, in dem, dass eben Männer einfach vielfach, nicht zuletzt, um wieder aufs Militär zu kommen, in so Vereine sind und man sie wie dort innen erzogen hat.
Ja, und zum Teil ist es so ein bisschen eine Hu-Nei-Frage. Also quasi sind wir zu dieser Gesellschaft geworden wegen dem Männerbild, das man konstruiert hat, oder auch dem Frauenbild natürlich dann komplementär dazu. Oder haben wir quasi die Bilder so konstruiert, weil wir so eine Gesellschaft sind. Also das ist irgendwie, ich glaube, das steht alles immer in einer mega Wechselwirkung. Was ich schon krass finde, ist, dass wir heute eigentlich in einer absolut modernen, technologiefreundlichen, super medizinversorgten Gesellschaft leben. Und auch jetzt wirklich im reichen, gebildeten, fortschrittlichen Westen immer noch eine 5 Jahre tiefere Lebenserwartung bei Männern als bei Frauen haben. Und wenn man dann schaut, was das liegt, dann ist es eben nicht so, dass einfach sagen, ja, da gibt es super biologische Gründe, wo das erklären. Es sind im Moment auch gerade nicht Krieg, Gott sei Dank, sondern es sind wirklich das, dass Männer einfach Vorsorgeuntersuchungen meiden, nicht zu Ärzten gehen, viel häufiger unter Verkehrstoten sind, noch einen krasseren Alkohol- und Nikotinkonsum haben als Frauen. Zum Beispiel sehe ich jetzt gerade, ich habe gedacht, ich möchte schnell schauen, was die Gründe sind für das. Und da kann ich jetzt lesen, Männer in der Schweiz essen im Schnitt pro Woche 1,1 Kilo Fleisch. Und Frauen gerade mal 600 Gramm. Das ist schon noch...
Genau, jetzt müssen wir mal die ökologische Perspektive da noch weglassen. Ja, das, aber schau, da sind wir wieder beim Bub auf dem Fußballplatz, der umgeht. Wenn du natürlich erzogen wirst im Gefühl von, wenn mir etwas wehtut, spielt das keine Rolle. Mhm. Oder du, also ich glaube, zur Self-Care musst du auch erzogen und befähigt werden. Und wenn wir das mit unseren Buben schon nicht machen, wenn wir ihnen auf irgendeine Art und Weise suggerieren, oder auch wenn das gemacht wird, stahlend, es ist im Fall nicht so schlimm, tu jetzt nicht so, wenn dir etwas wehtut, du bist ja ein Bub. Oder? Mhm. Wenn wir das machen, dann müssen wir uns doch nicht wundern, dass man nicht in Vorsorgeuntersuchungen geht.
Genau.
Wir müssen unsere Buben genau zugleich, also wir müssen auf Gefühl von, also das ist jetzt eine totale Binsenweisheit, wenn ich das sage, aber wir müssen natürlich Buben und Mädchen und alles dazwischen genau gleich erziehen, wenn es um den Umgang mit den eigenen Gefühlen, den eigenen Bedürfnissen, der eigenen Befindlichkeit geht. Und selbstverständlich ist das komplett geschlechtsunabhängig, eben jetzt das, wie das empfunden wird. Also da müssen wir unbedingt wegkommen davon und uns halt auch immer wieder hintersehen, weil ich glaube, eben nochmal, da sind, auch wenn wir heute uns dessen bewusst sind, dass wir geschlechtergerecht werden, sind doch noch so Mechanismen bei uns vorhanden, vielleicht manchmal, die wir gar nicht merken.
Ja, ja.
Und ich meine, oder die toxische Männlichkeit, die ja nichts mit dem biologischen Mannsein zu tun hat, sondern eben mit den Männlichkeitsbildern, die kulturell auch entstanden sind, die schadet zu einem grossen Teil auch den Männern selber.
Voll. Und ich muss aber auch sagen, ich bin amigs gar nicht so sicher, ob es wirklich einfach ein Bild ist. Also ich zum Beispiel habe jetzt nicht ein Männerbild, das mich daran hindert, zum Arzt zu gehen. Wirklich nicht. Das ist es überhaupt nicht. Ich finde das auch keine Schwäche, wenn man das macht oder so. Sondern ich habe einfach Angst vor Ärzten. Und ich bin mega gut, immer alle Sachen zu verdrängen, die mir Angst machen, also gehe ich nicht. Weißt du so? Und das, was halt dann schon ist irgendwie, ich habe jetzt auch nicht irgendwie gerade 10 Freunde, die ständig darüber reden, dass sie irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen machen. Und dann ist das irgendwie halt wie nicht so ganz bewusst. Aber Sibyl, wenn es dir recht ist, würde ich gerne so langsam, ich habe jetzt nämlich gerade interessante Facts gefunden, in so einer Überleitung gehen zu uns einen grossen Dreh und noch schnell ein kleines Quiz machen mit 3 Fragen an dich zum Thema Männlichkeit. Wenn wir mal schauen, ob du das herausfindest.
Du hast eine neue Liebe zu Quiz. Du nach dem Desaster vom letzten
Mal. Ja, eben nein.
Halt dich nochmal an ein Quiz anwagst.
Ich habe natürlich ein Quiz gefunden, das heisst, wie männlich bist du. Ich habe es dann kurz überflogen vorher und habe gemerkt, das kommt nicht gut. Ich habe jetzt aber 3 interessante Facts rausgesucht und mache quasi selber ein Stefan-Quiz mit der Sibyl. Also, wir haben schon mal herausgefunden, Männer haben 5 Jahre tiefere Lebenserwartung. Jetzt gibt es aber so das nächste Klischee, das ist, Männer reden weniger als Frauen. Ist das wahr oder nicht?
Also das ist jetzt ganz blöd, wenn du mich das fragst, weil mir mein Umfeld aufgrund von mir eher weniger zu Wort kommt. Also ich weiß nicht, ob das Männer oder Frauen sind. Ich rede einfach leider wirklich so viel, dass ich mich immer wieder an der eigenen Nase nehmen muss und sagen, du führst ja da nicht einen Monolog, sondern du willst ja irgendwo mit anderen zusammen reden. bitte nimm dich selber zurück. Also Das kann ich nicht beantworten.
Okay. Also, wenn man es so empirisch anschaut, das hat man mit 400 Menschen untersucht, also je 200, dann war es etwa so gewesen, dass Männer 15.700 Wörter am Tag geredet haben und Frauen 16.200. Das war aber kein signifikanter Unterschied gewesen und erklärt sich mit so Einzelfiguren, wie der Sibyl vorher natürlich tiptop der Unterschied von diesen 500 Wörtern. Jetzt kommt eine spannende Frage. Bin ich gespannt, was du denkst. Es gibt ja Männer, die verdienen mehr als Frauen, die sie mit in der Beziehung leben. Und es gibt solche, die sind finanziell abhängig von der Frau, die sie mit ihnen zusammenleben. Wer geht mehr fremd?
Entschuldigung, ich habe die Frage nicht verstanden.
Welche Männer gehen mehr fremd? Die, die finanziell abhängig sind
von
ihrer Partnerin oder die, die eigenständig sind finanziell?
Also du schon wieder das Niveau vom letzten Mal hast schon wieder erreicht.
Ja, komm jetzt, nachher geht es nochmal aufwärts.
Also, ich würde sagen, es gehen eher die Männer fremd, die finanziell abhängig sind, aber wahrscheinlich ist es genau nicht so. Aber das
doch, es ist so. Es ist so. Du hättest auf deine Intuition hören sollen. Genau. Und jetzt das Letzte, das ist so ein schöner Schluss, finde ich, für das aufwühlende Thema. Wer sagt zuerst, ich liebe dich? Männer oder Frauen?
Also aufgrund von dem, dass Frauen eher dazu befähigt werden, über ihre Gefühle zu reden, gehe ich mal davon aus, Frauen. Allerdings kann ich es mir bei den Männern auch vorstellen, dass sie zuerst sagen, weil sie eher in Gefühlssachen, denke ich, Sicherheit brauchen, wo sie eben so können an gewissen äußerlichen Kriterien, mit äußerlichen meine ich eben so eine Bestätigung zum Beispiel, überkommen, weil sie oft, aber jetzt sind wir da wieder tief in die Klischees rein, mehr Sicherheit brauchen oder mehr Bestätigung brauchen, dass ihre Gefühle nicht ins Leere laufen, weil eben nochmal sie bei dem Umgang mit Gefühlen vielleicht nicht so gelernt haben, wie das Frauen lernen.
Also die Studie sagt, es sind 60% Männer, wo das zuerst sagen. Ich habe eine These dazu. Ich glaube, das ist so. Man ist ein Paar befragen. Und jedes Paar möchte am Schluss, oder einmal viele, wenn irgendwie am Schluss doch noch so Disney-Prinz- und Prinzessin-Geschichte haben. Und ich glaube, die wissen das gar nicht so genau. Also ich zum Beispiel weiss das nicht mehr in meiner Beziehung. Und ich weiss das auch nicht in denen vorher. Aber wenn jetzt jemand wirklich fragen bei so einer Umfrage, würde ich wahrscheinlich sagen, nein, das bin ich gewesen. Ich habe das gerade von Anfang an gewusst. Dass, oder?
Du meinst, die Vergangenheit ist immer erzählt, die Vergangenheit.
Genau. Ich glaube, dort folgt das Ergebnis eher an einem Klischee. Ich
würde einen völligen Klischeesatz raushauen. Wirklich.
Oh ja, komm.
Dann ist das Thema, müssen wir also wirklich sagen, ist das eigentlich weniger so abgelaufen. Ich möchte dann noch einen Satz dazu sagen, wie ich mir das erhofft habe, dass wir so wirklich sagen, wir müssen wegkommen von dem Mannenbild und weiss nicht was. Und jetzt sind wir da wieder in den tiefen Klischees. Ich liebe dich, kann auch ein Bedroom-Opener sein.
Voll.
Eventuell hätte ich jetzt, aber da sind wir wirklich in den Klischees, der Fortpflanzungsdrang. Der Sexualtrieb vom Mann, der eventuell auch in die Richtung geht. Aber nochmal, das sind wirklich Sachen, wo so. Wir könnten jetzt 3 Stunden über das reden.
Oder? Ich danke dir, dass du es gesagt hast und nicht ich.
Ich glaube auch wirklich, dass das in vielen Bereichen nicht standhalten würde. Dass, wenn man reinschaut, dass das nicht stimmt. Und dass ich glaube, dass wir da eine ganze. Sogenannte männlich geprägte Vorstellung von Sexualität haben, wenn man dann Männern einen stärkeren Sexualtrieb zuspricht. Ich glaube, wenn man Sexualität viel, viel weiter und auch der Sexualität entsprechend fassen, dann würde man nie zu so einer Aussage kommen.
Voll, nein, das glaube ich auch. Gut, komm, wir verlassen das mittlerweile doch ein bisschen dünn gewordene Eis und gehen zum spassigen Teil von unserer Folge über. Die sinnlosesten Sachen, wo wir dafür Geld ausgegeben haben, hast du schon 3 herausgefunden?
Ja, du tust mich immer so challengen, dass ich während wir reden da noch...
Ja, genau. Das habe ich jetzt aber auch müssen mit dem Männerbilder-Thema.
Ja, das stimmt. Und hast du auch noch innerlich ein Quiz... dir überlegen, das stimmt. Also wir sind da eigentlich in der gleichen Situation. Also ja, etwas ist mir natürlich sofort in den Sinn gekommen. Da denke ich, das haben wir wahrscheinlich beide, oder du würdest mir zumindest zustimmen, wenn du nicht aufgeschrieben hast. Gewisse Sachen, die man meint, bräuchte man für Babys.
Oh, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich habe etwas, was in eine ähnliche Richtung geht.
Erzähl. Also einfach, was mir in den Sinn kam, ist, ich könnte natürlich jetzt auch Schuhe für Babys nehmen, was ein völliger Nonsens ist, aber das ist jetzt nicht etwas, was wir selber gekauft haben. Aber was wir tatsächlich haben, wir haben einen Newborn-Einsatz für eine, Achtung, Baby-Badwanne. Also das heisst, wir haben schon eine Baby-Badwanne.
Wir haben eine Baby-Badwanne und einen Einsatz gekauft.
Und dann haben wir noch ein New, also das hat uns dann gesagt, wir müssen aber noch einen Newborn-Einsatz haben. Für den, oder? Also das haben wir nie gebraucht. Ich weiss bis heute nicht genau, wie das hätte funktionieren sollen. Das ist irgendwie, glaube ich, wenn du dein Baby allein willst, baden lassen, so, dass man
das macht. So geil. Hey Baby, bad mal, ja, also, Mama und Papa gehen wir essen.
Also das ist einfach, da gibt es aber noch mehr Sachen, die man meint, wir müssen haben und man braucht definitiv nicht. Also es hilft immer, bevor man sich in ein Babyfachgeschäft geht, wo man einem suggeriert wird, man braucht alles und wenn man das nicht hat, stirbt das Kind sofort.
Genau.
Oder wird eben ganz einen schlimmen, toxischen Mann. das lieber nicht, sondern lieber Kinder, erfahrene Menschen fragen, hey, was braucht es wirklich?
Und ja, das stimmt.
Sich das Zeug auslehnen oder fragen, hat jemand etwas, was er nicht mehr braucht? Weil da kann man sehr viel Geld sparen und eben auch unseren Konsum ein bisschen einschränken.
Das ist ein super Punkt. Uns ist das passiert mit dem Chariot. Also wir sind so eine autofreie Familie und haben so einen Wagen, wo man ans Velo hängen kann für Kinder. Und du kannst natürlich nicht das Neugeborene einfach in so einen Wagen setzen, weil die können scheinbar noch gar nicht sitzen. Und was man jetzt dort entwickelt hat, sind so quasi wie Hängematten, wo man dort reinhängen kann. Und ich, gell, so völlig übermotivierter werdender Vater, hole natürlich sofort so eine Hängematte für irgendwie 99 Franken im Veloladen. Und nachher, wo aber das Kind auf der Welt war, siehst du, so, das ist so fucking klein und zerbrechlich. Du würdest es niemals in so einen Wagen legen, bevor das sitzen kann. Ich frage mich, was sind das für Eltern, die ihre Kinder in Hängematten versorgen, weißt? Und nachher fahren sie irgendwie über so Pflasterstein drüber oder irgend so etwas. Hey, das ist ja völlig gaga. Ich meine, das ist irgendwie so, wenn dein Kind schütteln will, aber nicht ins Gefängnis, dann brauchst du so eine Hängematte, oder? Ja, nein, bei mir auf Platz 3 ist etwas ganz Ähnliches, nämlich Spielsachen für Kinder, wo sie eigentlich noch im falschen Alter sind dafür. Also Aquaplay ist bei uns so etwas gewesen, haben wir ihnen gekauft, wo sie etwa 2 sind. Sie haben einfach die ganzen Teile auseinandergerissen, alles kaputt gemacht und zerlegt und fertig ist mit dem Aquaplay. Oder, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeschaut, vor 5 Jahren, habe ich Theo ein Lego gekauft für 10-Jährige. Und ich habe dann auch alles zusammengebaut für ihn. Ich habe es noch recht komplex gefunden.
Du hast es nämlich nicht für den Theo gekauft.
Ja, das stimmt.
Ja? Aber wie du das nicht gelernt hast, dass du kannst auf deine Bedürfnisse, die vielleicht nicht ganz so männlich sind, Acht geben, hast du gesagt, ich kaufe es für den Theo, aber der Stefan
stimmt. Stefan. Ja, das stimmt. Es war wahrscheinlich so gewesen. Und er hat natürlich alles gekillt. Oder? Also weißt, ich habe wirklich so... Was war es? Von Ninjago, so einen krassen Turm, wo man irgendwie Kämpfe machen kann. Und du kannst irgendwie immer so Türen verschieben und eine Kanone kommt raus und irgendwo geht das Licht an und so. Aber das hat er alles zerlegt. Es gibt nichts mehr von dem.
Aber solange es für sich zerlegt hat, ich meine, stell dir vor, er hat es gegessen.
Ja, das wäre scheiße, genau.
Also, essen sie das ja. Also,
ja, das stimmt.
Und verschlucken es und das ist genau.
Darum gibt es auch die grossen Lego.
Hat jede und jede eine Geschichte.
Jawohl.
Ich glaube, beim nächsten eben auch, beim nächsten Thema, weil ich es auch ein bisschen wenn ich mir jetzt überlege, ein bisschen grösser fassen, Küchensachen.
Nein, das habe ich im Fall auch. Das ist ja hure lustig. Okay.
Und zwar, bei mir gibt es so 2 Aspekte von Küchensachen, die ich habe.
Okay.
Das erste und nicht brauchen, oder? Das erste ist, du, jetzt, wo wir in dem Hotel waren und jeden Morgen frischen Saft hatten, das war schon total toll. Ich dachte, komm, wir helfen uns so eine Saftpresse. Weißt, und dann
mit einer Zentrifuge, oder?
Ja, dann machen wir, und du kannst einen ganzen Apfel rein tun. Und dann machen wir jeden Morgen die Saft. Dass halt eben jemand die Saftmaschine noch abwaschen muss. Und man sieht dabei, muss in kleinsten Kleinteile zerlegen. Und die Hälfte davon nicht in die Waschmaschine.
Und das hure Mus, das übrig bleibt, einfach Fruchtfliegen anlockt, wie gestört.
Du trinkst den Saft, bevor du die Maschinen abgewaschen hast. Mm. Weil es klebt innerhalb von 5 Sekunden so beschein, dass du das musst mit irgendeinem, so weiss ich was, für einem Bürsteli, mit Eisenstacheln wieder reinigen. Das ist das eine. Also so, wir haben jetzt doch das erlebt, das ist doch ganz toll. Wir haben einfach vergessen, dass wir das dort nicht haben müssen abwaschen. Und das Zweite ist, du Ich bin im Fall jetzt jemand, der selber Joghurt macht.
Oh, weißt, genau in diese Falle bin ich eben tappt.
Die Industrieprodukte, die ja auch so schädlich sind und so. Jetzt werden wir eine Familie, die selber Joghurt macht. Dann kauft man sich so eine Joghurtmaschine und unsere ist also tatsächlich einmal gebraucht, jetzt bei meinen Eltern, die jetzt auch noch das Gefühl haben, vielleicht machen sie einmal selber Joghurt. Ich glaube, ich habe noch keins selber
gemacht. Sie machen es auch nicht.
Also das sind so, weißt du, so, das ist dann so verbunden mit einem... scheinbar neue Bewusstsein und eine neue Leistung. Genau.
So wie Leute, die sich Brotbackautomaten kaufen. Aber weißt du, was ich mir gekauft habe? Auch ein mega Blödsinn. Tönt zuerst voll geil, eine Glassemaschine.
Ja, das ist
also das. Tönt wirklich super, oder? Weil du kannst irgendwie jetzt endlich nicht mit dem schlimmen Zucker und kannst jeden Geschmack machen, den sie gerne haben. Und es ist so richtig etwas Tolles gelassen. Ja, geht einfach mega lang, bis du nachher Glasse hast. Und bei Kindern ist das ja entweder so, die sagen so, kann ich eine Glasse haben? Und dann kannst du nicht sagen, ja, in 4,5 Stunden kannst du eine Glasse haben. Was hättest denn du gerne für einen Geschmack? Der Papi rennt in den Kopf und holt Mandeln, die wir zuerst rösten und nachher 3/4 Stunde in Milch auskochen und dort Milch nicht kalt werden, bis wir es eingießen können. Oder? Das funktioniert eben nie. Und darum merkst du nachher irgendwie trotzdem, es hat irgendwie Sinn, dass der Detailhändler dir die Dinger in Kartons verkauft.
Umso größere Bewunderung aufrecht für all die Leute, die die Maschinen zu Hause tatsächlich brauchen und fest in ihren Alltag integriert haben und sich das wirklich immer selber machen. Ich nehme nochmal.
Oder die suchen einen Job oder ein Hobby oder so. Das ist auch okay.
Das ist ja auch ein Hobby. Das ist ja etwas Schönes. Eins bei mir, Stefan, wäre heute nicht mehr möglich.
Oh.
Kannst du dich erinnern, aber es bleibt für mich wirklich, als muss das schnell einschieben, es bleibt für mich wirklich das unsinnigste Ding, das ich je gekauft habe.
Tamagotchi?
Nein, das habe ich unsinnig gefunden. Das, das hat mir super viele vergnügliche Stunden bereitet. Nein, kannst du dich noch an Home-Shopping-Kanäle erinnern?
Ja, logisch.
Die gibt es heute, glaube ich, schon auch noch, aber man schaut ja heute nicht mehr so
fern.
Ich habe das zumindest schon länger nicht mehr gesehen, aber in den 90er Jahren hat man das noch geschaut. Und wann hat man, oder jetzt zumindest wann habe ich das geschaut, ich habe das geschaut, irgendwann zur Nacht, wenn nichts mehr anders als Programm gekommen ist, und ich eigentlich doch lehren sollte, das war noch während der Studiumszeit, und hat so ein bisschen, wie man das so immer macht, rausgeschoben und nein, ich komme also die Nacht, ich lerne schon noch, und irgendwann ist im Hintergrund nur noch der Shopping-Kanal gelaufen und irgendwann schaut man halt ein bisschen genauer an und dann hat es ja dort, ich meine, all die Geräte funktionieren ja super und ja unglaublich, was für die Zeitersparnis ist, aber weißt, ich habe nicht einmal so etwas gekauft, sondern ich habe plötzlich gedacht, hey, es ist mega toll, ich könnte ja wirklich jetzt mehr zuhause Pilates machen.
Okay, gerne.
Und weißt du, dann werde ich so ganz sportlich und das ist ja wirklich, oder? Die Frau hat das so gut erklärt, hey, das sind nur 20 Minuten am Tag, wo du musst hingehen auf deine Matte und wer hat dann schon nicht 20 Minuten am Tag?
Jeder.
Super. Jetzt musst du aber, weißt, wenn ich dir jetzt sage, ich habe eine Pilates-DVD gekauft, wirst du sagen, ja gut, dass es so fest ist, dass jetzt nicht Platz 1. Das ist aber immer nicht so. Ich habe nicht eine Pilates-DVD gekauft. Sondern am Ende der 90er Jahre, wo man ja eigentlich schon fast DVDs hatte. Oder man hat sogar schon gehabt.
Du hast eine VHS gekauft.
Nein, Stefan. Nein. Das wäre auch noch nicht Platz 1. Eine VHS-Kassette wäre nicht Platz 1. Ich habe 12 gekauft. Die hast du nicht eine VHS gekauft, sondern das war ein ganzer Kurs gewesen. Und der ist auf 12 VHS-Kassetten.
So geil.
Und ich habe Ende der 90er Jahre, wo man wirklich eigentlich keine VHS-Kassette mehr hat. 12 Pilates VHS-Kassetten
gekauft. Oh shit, okay, das ist wirklich gut.
Weißt du, wie viel Platz du 12 VHS-Kassetten irgendwo zu verstauen?
Shit, und das alles würde auf einen kleinen USB-Stick passen. Ja,
und ich habe das nicht in den 80er Jahren gekauft, wo man gesagt hat,
so geil.
Nein. Ende von den 90er.
Hey, irgendwann wird das voll retro und du kannst irgendwie, weißt du, so dein Wohnzimmer so mit so Lavalampen einrichten, wo man ja dann auch hatte, und die VHS-Kassetten ablassen und mit deinen Kolleginnen und Kollegen die lustigen Übungen noch machen.
Die existieren eben nicht mehr so, wie ich auch keinen VHS-Player mehr habe, aber... Ja, das ist tatsächlich so richtig Geld im Sand
gesetzt. Oh, jetzt ist meins irgendwie gerade so banal neben ihm. Ich find die so gut. Bei mir ist wirklich das, kennst du das, du möchtest gerne ein neues Sofa. Mhm. Und dann gehst du schauen, was kosten richtige Sofas. Und dann findest du heraus, es gibt aber irgendwie auch so Anbieter, die machen ganz günstige Sofas. Und das war unser Riesenfehler. Wir haben einfach keinen Bock gehabt, uns das richtige Sofa zu kaufen, weil es uns zu teuer war. Und haben dann den Kauf gemacht von einem viel zu kleinen, unbequemen Sofa, das zwar irgendwie 3 Wochen voll geil hat ausgesehen, bis jemand wirklich drauf gesessen ist. Weil dann bekommt es so Duelen und es ist einfach nicht schön. Und natürlich, es ist völlig klar, zu was es führt. Du fährst das Ding nach etwa einem Dreivierteljahr auf den Sperrmüll und holst mit dem anderen Auto das neue Sofa ab, das du dann gerade hättest sollen nehmen.
Manchmal lohnt es sich wirklich in Qualität zu investieren. Es ist
fast immer
sogar finanziell nachhaltiger.
Ja.
Stefan, ich glaube, wir machen hier einen Punkt.
Genau.
Wir freuen uns über eure unnütze Käufe, die ihr gemacht habt, als Warnung, dass wir nicht auch in die Falle tappen. Und wir freuen uns auch über Feedback zu einem wichtigen Thema, das wir heute wirklich nur können antippen konnten. Und sicher nicht in der Tiefe, die es verdient hat, auch im Detail zu reden. Aber wenn wir miteinander dafür nachher in die Diskussion darüber kommen, umso besser.
Was dann erkläre ich als Mann auch noch einmal alles.
Und genau, sage, so ist es. Wir würden uns freuen, wie seht ihr das mit Männer- und Frauenbildern oder jetzt in dem Bereich, oder in Bezug auf die heutige Folge, vor allem mit Männerbildern, fühlt ihr euch da vertreten als Mann und so weiter. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback, wünschen euch von Herzen frohe Ostern, besonders immer noch in dieser Pandemiezeit und wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Und kaufen keine Eierschneider im Teleshopping.
So ist es. Tschüss miteinander. Ref Lab.